Bei Was ist los heute zu Gast? Ole Hoffmann, und zwar, er ist Kabarettist, aber er leitet auch ein Theater in Karlsruhe. Er hat einiges zu erzählen. Freue mich drauf. Servus, schön, dass du da bist, Ole.
Ja, hallo und hallo natürlich.
Ich habe ja schon gesagt, wenn man sich mit dir beschäftigt, da ist schon einiges los oder da passiert schon einiges. Ist auch viel abwechslungsreich und viel erlebt. Erzähl mal ganz kurz für die Leute draußen, was du so machst, wenn man dich fragen würde, was machst du?
Also gut, im Grunde bin ich Schauspieler und Kabarettist von Beruf und Theaterleiter. Angefangen habe ich mit einer Schauspielausbildung, ganz klassisch für Schauspieler eben. Das war im Theater Die Insel noch. Das ist jetzt 38 Jahre her, schon wirklich. Und bin darüber dann auch beim Kabarett gelandet. Das ist dann eine Geschichte für sich selbst. So nochmal. Und dann habe ich beides gemischt gemacht und irgendwann war die Sache mit dem eigenen Theater, stand im Raum. Und das haben wir dann gemacht. Und seitdem mache ich da Kabarett und organisiere natürlich
Auf Veranstaltungen.
Veranstaltungen in dem Bereich.
Genau, und du hast auch gerade ein aktuelles Kabarettprogramm, das Terror rund um den Globus. Was hat dich denn inspiriert für den Namen? Oder wie kam es jetzt dazu, zu dem Namen oder zu dem Programm? Und worum geht es in dem Programm?
Ja, also es ist so, dass der Programmtitel wird immer früh festgelegt wegen der Werbung.
Ja,
Das
klar.
heißt, ich fange damit tatsächlich an. Diesmal heißt es Verzicht, Verzichten. Das versuche ich immer so, dass ich einen Zustand der Gesellschaft in einem Wort oder ein paar wenigen Worten ergreifen möchte. Und ich finde, das ist im Moment tatsächlich das, was wir am liebsten tun, auf den Verzicht verzichten. Und daraus
Gerade
wächst
nach
dann,
Corona auf den Verzicht, ne?
genau, das merkt man auch. Und daraus wachsen dann, weil ich permanent auf Themensuche bin, weil ich Bilder male aus der gesellschaftlichen Entwicklung und auch politischer Richtung noch, daraus wächst dann quasi das Programm bis 10 Vorstellungen nach der Premiere.
Ja. Bis sich das dann mal entwickelt
Ja.
hat. Ich meine, in deinem Programm ist ja klar, wie bei vielen Comedians oder auch Kabarettisten sind eigentlich Themen klar der Alltagswahnsinn oder auch vielleicht globale Probleme und das Älterwerden bei dir. Wie gelingt es dir, gerade diese unterschiedlichen Themen oder auch beim Kabarett auch ernste Themen humorvoll zu verpacken?
Ja, das ist tatsächlich
Das
eine
ist ja die
Frage. Im
Herausforderung.
Moment ist es echt extrem schwierig, weil das hat man ja dann im Sommer noch nicht absehen können, wie krass das noch wird. Wir hatten erst mal Corona, dann haben wir letztes Jahr den Ukraine-Krieg dazu gekriegt, 22, und jetzt dann eben diese Geschichte. Und das dann so zu verpacken, dass die Leute es noch akzeptieren mögen. Und ich habe natürlich einen Ruf in die Richtung, ich bin ja nicht Comedian, sondern
Ja.
Kabarettist. Ich darf mir also einiges erlauben, was ich auch tue. Und ich habe tatsächlich dann nehme ich einen festen Themenblock, wo ich mir sage, okay, ich erlaube mir auch einmal wieder Texte, das war früher auch mal üblich im Kabarett, ohne Pointe. So, tatsächlich, das ist dann nur die Schwierigkeit, wie hole ich die Leute dann wieder raus, na, wenn ich sie konfrontiert habe mit der Geschichte. Hat aber jetzt das ganz gut funktioniert. Ich habe nach der Premiere noch ein bisschen umgestellt, weil ich ein bisschen, man kann das Publikum heute nicht mehr so einschätzen. Sie sind ein bisschen anders geworden in den letzten 30 Jahren. Habe es dann im zweiten Teil gehabt. Jetzt habe ich es den ersten genommen, weil ich wusste, wie ich sie raushole. Und es hat auch gut funktioniert. Ja. Das kann ich mir erlauben, weil ich eben dafür bekannt bin und das schon so lange mache und auch so ein Publikum habe. Ein Kabarettist, der heute anfängt, so wird Schwierigkeiten haben, weil es hat sich viel verändert, ein Publikum aufzubauen in die Richtung. Da hat sich das Tempo geändert, die Art der Pointendichte, die Themen grundsätzlich. Ja, und wenn man heute Karriere machen
Ja,
will,
dann in der
ja,
Comedy-Bereich
in den
wahrscheinlich.
Comedy-Bereich oder eben bestimmte Themen abzudecken aus dem Bereich Wokeness, so, dann kommt man rein sozusagen. Aber so wie wir angefangen haben, würde das heute, glaube
Nicht
ich,
mehr.
nicht mehr
Auch wenn
funktionieren.
es jetzt eine lange Tradition hat, aber das ist
Ja.
gerade einfach die,
Ja.
weil die Leute sich eigentlich, wenn sie irgendwo hingehen, zum Abend und was anhören, da wollen sie natürlich sich eher unterhalten und briesen lassen. Und beim Kabarett ist es ja schon auch eher so, dass man da ja vielleicht doch ein bisschen mehr mitdenken muss oder ernster wie beim Comedy, oder?
Ja, schon. Also das ist die Leute, die zu uns kommen, die wollen das auch. Ja? Wir haben da so einen zynischen Spruch, den wir manchmal sagen, Kabarett ist vom Berufsbild her Spiel mit dem Wissen des Zuschauers. Das wird ja immer schwerer. Was natürlich so nicht stimmt, man kann alles herleiten. Aber grundsätzlich, ja, ein Publikum unter 40 zu bekommen mittlerweile mit dem, was wir machen, ist schwierig. Wenn sie dann mal da sind, die Leute finden sie es toll.
Ja.
Aber dass sie sagen, oh, da gehe ich hin. Also wenn man unter 40 ist, nee, da läuft halt auf einem anderen Level ab. So.
Gerade bei der ganz Jungen ist es halt auch schwierig, die jetzt von der digitalen Welt, weil ja jeder eigentlich nur noch, ne, auf sein Handy startet. Ich meine, es ist ja so, dass sie gar nicht mehr so wirklich auch viel selber auf Konzerte gehen, wie jetzt bei Musikkonzerten, wie es jetzt früher der Fall war, weil sie alles ja digital konsumieren können oder bekommen. Also, ne?
Sicher dieselbe Geschichte. Und unser Kabarettformat, ich arbeite so ein bisschen auch in Social Media, um uns da reinzubringen, aber wir brauchen mehr Zeit, um was zu entwickeln. Und manchmal packt man es in drei Sätzen auf den Punkt, aber das ist heute natürlich ein anderes Tempo.
Mhm. Ja. Du betreibst das Theater oder das Kabarett in der Orgelfabrik in Karlsruhe. Wie würdest du die Atmosphäre da beschreiben? Da erzähl mal ein bisschen was über die Spielstätte. Ist ja schon auch bekannt hier in der Region.
Ja. Also die Orgelfabrik ist natürlich noch was ganz Besonderes und Schönes. Da haben auch viele Menschen lange Zeit dafür gekämpft, dass die so erhalten bleibt, wie sie ist. Das ist eben eine alte Orgelfabrik oder auch die letzten Gebäude. Das war ein Riesengebiet, da wurden 300 Jahre Orgeln gebaut. Und da stand auch das Badische Staatsgefängnis und das wurde abgerissen. Dann war der Schlosspark natürlich noch da und die Orgelfabrik. Und dann wollten sie dort ein großes Kaufhaus bauen und da haben die Durlacher Bürger sich gewehrt dagegen und haben dann tatsächlich, ja, eine Riesengeschichte, also Teile haben sie dann privat gekauft von der Orgelfabrik und das sind die Dinge, die heute noch stehen und haben das dann die Stadt zurückverkauft, dass da Kunst und Kultur stattfindet. Und dann wurden Leute gesucht, die da was machen können von Seiten der Stadt. Und da wurde langsam umgebaut. Und so kamen wir dann auch dazu als Kabarett und haben da einen Seitenflügel bekommen. Mhm. Den haben wir selber ausgebaut. Deswegen haben wir die alten, es ist sehr urige Atmosphäre und einfach in der Zeit zurückversetzt. Das ist also nicht glatt.
Ja.
So. Und das macht aber gerade fürs Kabarett ist es genau die richtige Atmosphäre. Wir haben 99 Plätze, mehr dürfen wir nicht wegen Feuerpolizei.
Stimmt,
das macht es aber ziemlich kuschelig. Und bei uns treten schon Leute auf mit Rang und Namen. Das heißt, man ist ganz dicht dran, weil die mögen das auch. Ja. So, obwohl es das nicht mehr häufig gibt und seit Corona noch weniger, weil das durchzuhalten ist eine schwierige Angelegenheit gewesen. Und das macht uns aus, das Besondere. Und die wenigsten Leute wissen, dass es das noch gibt. Also jetzt, ne, dass man einfach, das war ja doch, als ich angefangen habe vor 35 Jahren, noch ganz anders. Ja, da war klar, das, so hat es zu sein, so nah, so dicht, so eng, so direkt und dass mal richtig was, also auch Deftiges gesprochen wird. Also so, das, und dass es nicht darum geht, dass man nur was konsumiert, sondern man kann teilhaben, weil Kabarett ist im Grunde eine Antwort-Frage-Situation mit dem Publikum. Und wenn die gut reagieren, und man hört ja auch, manchmal sprechen sie mit, das ist ganz lustig, also gerade jetzt so, oder... auch was ist, früher gab es das häufiger, den Applaus für einzelne Sätze. Und das kehrt jetzt langsam wieder. Also wo Leute, wenn man sagt was und dann stürzen sie und dann kommt sowas. Ja, Zustimmendes. Und das hilft natürlich einmal auf der Bühne sehr, da noch einen draufzulegen. Und das ist aber in so kleinen Häusern noch möglich. In großen, da muss man ein anderes Publikum anziehen.
Aber weil hier dann schon eher so die ich will jetzt sagen Fachpublikum, aber die Leute, die sich wirklich
selbstverständlich
dafür
das
interessieren.
Ist so. Ja, das Kabarett hat die Leute, die sich dafür interessieren.
Ja. Du hast eben schon die urige Atmosphäre angesprochen. Ich meine, wie wichtig ist für dich oder generell auch im Kabarett so der direkte Kontakt fürs Publikum? Ich meine, das ist ja wirklich was anderes, wie wenn ich jetzt sage, okay, da findet jetzt Kabarett irgendwie mit 99 Plätzen statt, wo du wirklich noch fast jeden irgendwie in die Augen gucken kannst. Oder in einer großen Halle eine Comedy-Veranstaltung mit 3000 Leuten. Natürlich was ganz anderes, aber was ist da ja, das Besondere oder das, was es ausmacht, so das Direkte?
Man spürt die Leute ganz einfach. Man spürt sie atmen, man spürt sie mitdenken. Man kann die Pausen richtig setzen. So. Und ich muss weniger pumpen. Wenn ich vor 3000 Leuten stehe, da muss man schon den Raum so reinnehmen, man muss viel größer und breiter spielen, habe ich auch schon gemacht, solche Sachen. Aber die feinen Sachen funktionieren in kleinen Läden besser. Und man kann schon dadurch, dass man eben nicht 3000 Leute packen kann, kann man stillere Töne benutzen. Das ist natürlich was Schönes.
Spielst du auch lieber in kleinerer Locations?
Ja,
oder?
Schon.
Das ist eine Mischung, mal so, mal so.
Ja, ich habe das ja früher öfter gemacht, auch größere Sachen. Das ist ja im Moment tatsächlich dadurch, dass ich hier gut eingearbeitet bin, weniger geworden. Wenn ich viel in großen Häusern gespielt habe, vermisse ich das Kleine schon. Und so geht es auch den Gästen bei uns.
Okay.
Die genießen das dann auf einmal wieder. Die lehnen sich, wenn sie reinkommen, schon in die Türrahmen und sagen, ach, zu Hause.
Ja, das ist cool. Ich meine, klar, du neben deinen eigenen Programmen und das Betreiben des Theaters, was ist dir da wichtig beim Buchen der Künstler oder beziehungsweise bei der Auswahl der Künstler? Worauf achtest du? Ist da irgendwie das Konzept dahinter?
Ja, also für mich ist immer wichtig, dass klar ist, dass wir ein echtes Kabarett sind und kein Comedy-Laden, wo ich die nicht niederreden möchte damit, sondern wir unterscheiden uns einfach davon. Und wir haben genau dieses Publikum, das eben auch Leute einen intellektuellen Anspruch haben. Und auch, wenn man es sanft sagt, das Wort gesellschaftskritisch drin hat und nicht auf den puren Gag spielt. Mhm. Wenn ich solche Leute reinhole, die das machen, dann verändere ich mein Publikum. Und dann hast du ein Publikum, das genau nur das möchte. Ja,
man kann es besser ansprechen.
Ja, genau. Und kriegst du einen stillen Künstler gar nicht mehr durch, zum Beispiel. Ja, weil das Publikum verschwunden ist. Und deswegen gucke ich dann. Und wir kennen uns aber in der Szene, die Kabarettisten im deutschsprachigen Raum sind, welche eine überschaubare Gruppe von, sagen wir mal, die ein bisschen Namen haben, 250 Leuten, Schweiz, Österreich mit drin, so.
Ja.
Und wir kennen uns. Ne?
Okay.
Und wir wissen schon im Voraus, wir machen ja Pläne auf 2 Jahre gesehen, wer dann was macht.
Okay.
So mittlerweile.
Ja.
Und wir besprechen viel nach den Shows an der Theke, wie geht's denn, und spielen uns gegenseitig Sachen vor, oder erzählen uns Geschichten, so dass man weiß, das buche ich jetzt gerne wieder dann, oder wir. Ja, wir rufen uns an. Oder die Agenturen sind ähnlich involviert.
Gibt es da öfters auch, dass Kabarettkünstler eigene Clubs oder Locations haben oder betreiben? Oder ist
das nicht eher mehr. Das war mal.
Okay.
Aber das ist also die Generation über mir, hat das noch gehabt.
Ja.
So, die haben davon gelebt, dass sie entweder einen Laden hatten oder eine Kolumne in der Zeitung oder dann später, als das Radio neu war, also dann das Private da. Und dann wurden die sind ja dann, ich bin jetzt 54, und die waren dann, wären jetzt dann ungefähr 70, Leute, die es hatten. Das wurde dann weniger. Dann gab es Kulturvereine, die das betrieben haben in der Form. Die werden jetzt aber, die finden auch keine Nachfolger mehr und sind durch Corona ordentlich aufgerieben worden, weil die ja kein Geld mehr hatten. Mhm. Und dann, und so hat sich da die Szene verändert. Also das ist, kann man sagen, für Deutschland
gerade eines der letzten seiner
Art. Ja, genau, das muss man so leider, ich hätte es nicht erwartet, dass es so ist, aber im Moment ist das so, weil das ist ja auch kostenintensiv.
Ja, das ist klar. Ich meine, beim Kabarett oder wenn du selber spielst oder auch die Kabarettkünstler, da ist ja oft so, dass aktuelle politische Situationen verarbeitet werden. Wie geht man da mit der Herausforderung um, gerade wenn jetzt, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, aber gerade wenn man wirklich die Nachrichten so schnell und aktuell bekommt und so viel auf der Welt passiert, wie kriegt man das hin, dass man das alles so schnell eingebaut bekommt?
Ja, also früher war man da einfach spontan. Also so, heute ist es so, dass ich eigentlich permanent arbeite. Das heißt, weil dadurch, dass die Arbeitsleistung hoch ist in dem Theater, um das zu halten, habe ich mir angewöhnt, ständig zu schreiben. Also weil früher war ich ein bisschen lascher und dann habe ich auf Not geschrieben.
Ja.
Und jetzt habe ich immer aus dem Petto. Und man ist dann nach so langer Zeit, man hört die Nachrichten anders, man grast eigentlich jeden Tag immer die Zeitungen ab und da tun sich dann schon Sachen auf. Und man entwickelt die Gedanken, die man an dem Programm hat, man arbeitet ja ungefähr halbes Jahr dran, dann weiter. Das heißt, man kann ganz schnell anknüpfen. Und die Leute honorieren es sehr, wenn man auf die Bühne kommt und aktuelle Sachen macht, die gerade passiert
Klar,
sind.
Dann
und damit kriegt
so
man
oft sich, erstaunt wahrscheinlich
genau,
auch.
Ja, genau.
Also, morgens in der Zeitung lese
und genau, und abends kriegen sie es serviert.
Ja.
Das ist eine Sache und das hat man so dann, ja, da wacht man nachts auf manchmal oder so und hat, ah ja, genau, mache ich. Und dann macht man es auch. Und das honorieren sie und das hilft einem wieder weiter. Mhm. Aber das ist eine Disziplinfrage und eine Erfahrungsfrage. Ich muss sagen, das hätte ich vielleicht vor eben 25 Jahren doch noch nicht so gemacht
das
wie
glaube ich.
Heute.
Wie war für dich oder für euch die Corona-Zeit und gerade irgendwie mit der Streaming-Zeit, wie seid ihr da mit umgegangen oder
ja.
Ja, wie wenn du da zurückblickst? Mhm.
Also ich sage mal so, Gott sei Dank sind wir in Baden-Württemberg
ja.
gewesen. Baden-Württemberg hat die Künstler und die Theater wirklich gut unterstützt. Also nicht, dass wir dabei reich geworden wären, aber wenn ich sehe, was mit Kollegen passiert ist und Kollegen-Theatern, die, jetzt sagen wir mal kein Bundesland, aber es gibt Bundesländer, die extrem waren, die auch, da muss man sagen, da konnten wir zumindest unsere Mieten abdecken. Als Solokünstler bist
ja.
du hier auch ganz gut versorgt worden.
Ja.
Entschuldigung. Aber es war unglaublich bürokratischer Aufwand, deine Seite, auch bis jetzt noch. Es laufen noch Endabrechnungen geradeaus jetzt. Es war halt unsicher. Und man hat, wenn man so lange Kabarett macht und auf einmal zieht jemand die Bremse, das war ein ganz komisches Gefühl. Am Anfang hat man noch geschrieben und dann merkst du, ja, und hast noch Hoffnung und Pläne gemacht. Und dann ist das ja immer wieder zugemacht worden.
Ja.
So, dass man dann irgendwann merkte, jetzt muss ich mir was überlegen. Wir haben so, weil man kriegt dann auch eine Existenzfrage natürlich.
Ja, das ist klar.
Wie lange geht das, was passiert? Und dann habe ich aber eins gemerkt, was ich gar nicht von mir kannte. Ich kann auch ganz gut da sitzen und aus dem Fenster starren. So, vor mich hin.
Das kann also, nicht jeder.
Ja, genau, das zu entdecken. Und dann einfach zu merken, ach, das ist jetzt auch mal eine neue Form, sich dem zu nähern. Wenn dir die Hände geboten sind, sind sie dir geboten.
Was will man machen?
Genau. Und da habe ich dann, ja, das ist vielleicht eine interessante Sache gewesen für mich, da eine positive Geschichte. Dass man sagt, man kann es auch anders beleuchten. Grundsätzlich ist es natürlich, es war halt wirklich tatsächlich schwierig. Ich meine, es gab immer wieder Phasen mit der Öffnung und diese Phasen waren natürlich toll. Das Publikum hat es auch angenommen.
Ja, ja.
Dann ist man ganz so wieder ganz oben gewesen und freute sich und die Leute auch und dann zack.
Ja.
So, und das war natürlich echt, also, und wenn das zum dritten Mal passiert und dann diese Anstrengungen, das war ja viel mehr Arbeit, die Leute mit der Maske da anzuhalten,
natürlich,
dann dieses
klar.
ewige Desinfizieren.
Mit den Tests und,
so.
Und mit den
ja,
ganzen,
genau.
Ja, klar.
Das war schon ziemlich,
ja.
Auch wenn ich bin froh, dass es
das vorbei
ist. So, mhm. ja.
Ich habe gelesen, dass du auch, klar, neben dem Betreiben der Orgelfabrik, dass du da auch die Gastronomie selber betreibst.
Ja, wir haben so einen ganz kleinen Laden.
Ja.
Also wir haben eine Bar drin.
Ja.
Gibt es Getränke, was zu knabbern.
Ja.
So, das ist der nicht gemeinnützige Teil
ja.
dabei. Ja, das
ja, muss ja
auch
was rumkommen. Ne? Ich
mein. Genau, aber da ist natürlich schwierig, weil man darf ja da nur einen gewissen Umsatz machen, sonst wird man steuerpflichtig. Und wenn man über diesen Umsatz kommt, dann nimmt die Steuer das alles weg. Das ist tatsächlich,
okay.
also ist es aus der Vereinssicht nachvollziehbar natürlich für das. Ja. Aber das gehört dazu, weil Kabarett ist ja nicht nur Gucken, konsumieren, das ist Begegnung bei uns. Und man bleibt hinterher auch sitzen.
Ah, ist das so, dass man, nicht, dass man da nicht wirklich dann gleich abzischt?
Nee, muss man nicht. Nein. Und das ist auch tatsächlich jetzt nach Corona so, dass die Leute sitzen bleiben.
Auch also, nicht nur der Künstler und der
genau.
sag ich mal, der Kapo, sondern auch die Leute mit
genau,
dabei.
Auch die Leute. Die sitzen, und das ist so, auch die Künstler werden angesprochen. Das funktioniert ganz gut.
So ein so. Get-Together sozusagen.
Ja, genau.
Das ist aber schön.
Ja, das ist super. Und das war früher mal völlig normal.
Das macht es wahrscheinlich auch aus.
Ja, auch, genau.
Ja.
So.
Wenn man auf deine Karriere zurückblickt oder die vielen Jahre, wo du schon auf der Bühne stehst, was war da für dich ein ganz besonderer Moment irgendwie oder ein ganz besonderer Auftritt? Oder gibt es da irgendwas? Ich meine, wenn man jetzt Corona wegblickt,
ja.
dass das wirklich ganz Besonderes war. Aber,
oh, ich habe so viele Sachen gemacht. Also
ja.
ich war ja auch als Schauspieler und Sänger tätig. Ja. Und war ja nicht nur in dem Kabarett. So. Deswegen ist es ganz, was ich jetzt so, wo ich mir zurück erinnere, gerne, ich habe in Amsterdam gelebt und gearbeitet. Das ist im Moment für mich eine schöne Sache, weil ich bin da Ich war viel an Theatern engagiert und hatte dann einfach, weil man da in diesen kleinen Theatern in Köln und in Stuttgart, die noch so Nachkriegstheater waren, da war ordentlich gearbeitet. Und irgendwann denkt man, jetzt brauchst du eine Pause. Und da bin ich mit einer Bühnengarderobiere, habe ich mir abgesetzt. Ich habe gesagt, wir haben einen Cousin in Amsterdam, sind wir abgehauen. Also ich habe den Vertrag natürlich beendet, ja, aber keinen neuen gemacht. Und dann war ich in Amsterdam, sie ist dann wieder zurückgegangen und ich war dann allein dort und habe gedacht, aber du kannst ohne Kunst geht es ja auch nicht. Und dann habe ich mich da beim Gesangslehrer gemeldet, über die Musikhochschule dort. Und dann habe ich einen Job gekriegt an der Oper in Amsterdam. Das war natürlich super.
Okay.
Und woran ich jetzt komme, ich dafür, woran ich denke, ist, dass wir nämlich nach den Aufführungen mit den Musikern durch die Kneipen gezogen sind. Und die Leute wussten, dass wir da sind. Und da war ich so 25, 26. Und ich habe da dann die Chansons gesungen, als ich konnte damals, ne? Sehr glockenhelle Stimme und so, das war aber auch ganz niedlich und war da sehr beliebt. Und das denke ich manchmal, wenn meine Kinder singen jetzt und da habe ich so wirklich Lust zu sehen, oh, wie war das eigentlich cool und das vermisse ich sehr. Nicht nur für mich, sondern auch wenn ich unterwegs bin, selber draußen. Das hat sich ja auch leider so verändert. Das ist so eine Phase. Was ich auch habe, ist, ich habe auch manchmal jetzt den Wunsch, wieder Theater zu spielen, richtig Rollen, weil ich das schon lange nicht mehr mache. So, das würde ich auch zeitlich gar nicht auf die Reihe bringen. Aber das ist so eine Sache, an die ich denke. Und ja, da ist so viel, kann man sagen. Ja, es gibt tolle Premieren, also die wir hatten, einfach wo ich an die Gruppe denke und wir uns Dinge ausgedacht haben und die dann auch funktioniert haben. So, wo man sagt, das waren Begegnungen auch mit dem Publikum, die so hoch waren und so eng und so dicht. Da denke ich gerne dran. Und das gibt es auch heute noch, aber man muss es auf einem anderen Level wecken.
Ja.
Das ist so.
Du hast gerade auch schon die Begegnungen mit dem Publikum angesprochen. Wie ist denn das? Wie geht man da damit um, wenn irgendwie unerwartete Situationen kommen oder irgendwie das Publikum vielleicht ganz anders reagiert, wie man denkt? Ja.
Das gibt es auch.
Das gibt es.
Ja, das gibt es. Also es gibt.
Ich meine, gerade vielleicht beim Kabarett, wenn man wirklich so, ich denke mir, dass da passiert es vielleicht öfters, wenn man wirklich so diese Alltagsthemen mit einpackt. Das ist jetzt nicht wie irgendwie jemand, wo ein Comedy-Programm spielt, wo er jedes Mal auf Tour gleich spielt. Ja. Ne? Aber wenn man sowas mit einbaut, wie geht man da um? Und hast du bestimmt schon auch
damit Erfahrung gemacht. Also es gibt so, da wüsste ich auch mit Kollegen, wüsste genau, welche Vorstellungen, wenn man die vergisst du nie. Es gibt Vorstellungen, da klappt es einfach nicht.
Ja.
Da passt die Chemie nicht zwischen dem Publikum und dir. Das ist ganz selten, ich würde sagen, das waren 5 oder 6 von unseren vielen. Aber die sind leider verloren. Also so, da kannst du leider nichts machen. Also das ist, man weiß, da denke ich manchmal auch nach dran. Also, was ist es jetzt? Der Ton? Ist es der Anfang? Was war's? Aber das gibt's. Dann gibt es früher öfter, das Publikum beleidigt war, nicht alle Einzelne, mit Zwischenrufen oder so, oder die dann meinten, sie müssten demonstrativ gehen. Das hat aber völlig aufgehört. Also das war so, sagen wir mal, vor 20 Jahren gab es das schon. Also Leute, die richtig beleidigt waren und sich auch lautstark geäußert haben. Dann war es immer die Sache, die gehen dann. Und du musst das Publikum, das ja dann eigentlich auf deiner Seite ist, aber ein bisschen schockiert ist, das musst du abfangen. Das heißt, du musst sofort einen Superspruch haben, damit du das nicht durch die Vorstellung trägst.
Ja.
Das ist so ein Ding. Und was wir jetzt hatten, das ist, und so machen wir uns nichts vor, die Gesellschaft ist im Moment ziemlich gespalten, also so.
Ja.
Und die Corona-Situation, die Corona-Thematik, hat das Publikum, also schon, da gab es halt leider, wenn du was sagst, da konntest du dich ganz schön in die Nesseln setzen, nicht bei allen, aber das war wirklich so, das ist heute nicht mehr so, dass das lautstark passiert, sondern weil sie einen ja auch so gut kennen, da steht man dann hinterher an der Theke und kriegt so richtig und sagst du, ihr wollt dich nicht persönlich beleidigen, ich habe das so gesehen oder ich sehe das so und das war wirklich neu und jetzt nehme ich an, dass diese Palästina-Frage ist natürlich jetzt genau das Gleiche.
Klar.
Sagt so,
schwierig.
Schwierig.
Ja.
Aber ich gehe es trotzdem an, weil das gehört für mich zum Kabarett dazu.
Ja. Du hast eben schon den Verein angesprochen. Erzähl da noch mal kurz dazu, was,
Ja.
wie das oder wie kann man euch unterstützen? Oder erzähl ja vom Verein,
Ja,
wie
also wir
das.
sind ein gemeinnütziger Verein. Das liegt an der Gesellschaft, an der Struktur, der Förderstruktur vom Land und Bund. Die können nur gemeinnützige Vereine fördern. Das heißt, wir alle, die wir da sind, sind selbstständig und der Verein erfüllt eben die gemeinnützige Aufgabe, das heißt, das politische Kabarett in Karlsruhe zu fördern, da eine Lücke zu füllen. So steht es in dem Ding. Man kann da spenden, kann man absetzen. Ja, wir sind ein recht lockerer Verein, das heißt, wir machen uns immer sehr lustig, wenn wir unsere Vereinssitzung haben, weil die Sachen sind bei uns so eingespielt,
Ja,
die Sachen
klar.
kleiner sind klar. Aber das ist natürlich wichtig, natürlich, weil sonst würden wir keine Fördergelder bekommen und man kann sich auch sonst dieses Geschäft so auf dem Level nicht leisten. Das ist kostenintensiv. Also mal sehen, wenn man da noch richtig, also das darf man nicht unterschätzen, wenn
Das
man,
glaube
was
ich.
man da aufbringen muss. Und auch durchhalten muss manchmal, um die Mieten zu bezahlen, weil es sind schon monatliche Belastungen. Da geht man mit den Jahren im Grunde schwerer damit um.
Okay,
Das
ja.
muss man echt sagen. Also weil man denkt so, weil man doch früher ist man so, weil man so ein bisschen, nicht, ja, ich war mal ja nicht, es war einem, glaube ich, egal.
Okay.
Man hat die Welt gehört. Und heute guckt man schon hin, wenn alles so steigt,
Weil
so,
alles
wenn
auch
die unsere
schwieriger wird.
Miete und da kommen Briefe und das hat man
Ja,
früher
klar.
einfach ignoriert und so, und Leute gesagt, Alter, und das ist eine Sache, also ich bin trotzdem froh, dass die Stadt Karlsruhe so fair ist und so
Ja.
gut, obwohl sie ja jetzt im Moment gerade eine Auseinandersetzung gab über die Fördergelder,
Ja,
weil die
ja,
Stadt hat natürlich
ja.
Probleme. Aber die ist wieder in Anführungszeichen ganz gut ausgegangen. Da sind sie sehr treu. Da, und da gibt es auch, da könnte ich auch wieder Städte nennen in
Was
Deutschland, wo es anders
natürlich.
läuft. Genau.
Was
Ja.
würdest du jemand raten, der zum Beispiel oder einem jungen Menschen, der jetzt noch nicht wirklich Erfahrungen hatte mit dem Kabarett und sagt, ich möchte mal zu euch gehen, zu einer
Eine Vorstellung anschauen
Vorstellung,
oder selber
nein,
spielen?
nein, anschauen, nicht selber
Schauen,
spielen. Was würdest du da,
Gäste?
wie sollte man da rangehen oder gibt es da irgendwelche Tipps oder so, dass man da nicht irgendwie vielleicht mit falschen Erwartungen rangeht?
Also im Grunde ist tatsächlich, wenn man es wirklich vorher wissen will, anrufen, mit mir und einem von uns sprechen. Wir haben ein gutes Gespür dafür, was für wen passt. Weil wir kennen die Gäste. Auf die Pressetexte ist leider so, dass tatsächlich die Leute auf die falschen, dann ins Falsche gehen, weil sie sich was anderes erwarten. Das würde ich raten. Ansonsten haben wir mit den Kollegen auch immer, was wir immer sagen, ist, guck dir alles an, wenn du kannst.
Ja,
Ja,
weil es auch
unterstützt
so
das und mach mit,
unterschiedlich
das
ist.
unterschiedlich. Wenn du das Genre verstehen willst, dann geh hin und guck. Ja, und bleib. Ja, so und spüre das, weil es geht nicht darum, es ist nicht die Situation, du guckst einen an wie im Kino und gehst nach Hause, sondern die Situation Kabarett ist Leben. Wir drücken aus, wir versuchen Tabus zu brechen miteinander und die Gesellschaft lockerer zu machen. So ist es auch geboren, das Kabarett, immer Matre. So ist es in Deutschland und auch in England gehandhabt worden. Das ist das Geheimnis dieser Kunst. Und das macht sie auch unglaublich spannend,
Ja.
diese Sachen. Und da sollst du Teilhaber sein und nicht jemand, der es konsumiert und dann sich raushält. So, das ist
Sondern
schon,
so ein Teil,
ja,
immer Teil da,
genau.
das Ding sein, okay. Kommen wir schon zum Ende und zwar eine Frage ist bei jedem Gast
Ja.
gleich. Was ist für dich Heimat?
Das ist bei mir eine super Frage.
Ja.
Also gut, wenn man jetzt vom Ort geht, die Heimat meiner Kindheit, das ist Bremen. Das Bremen, das ich kannte, das gibt es heute so in der Form auch nicht mehr. Da lebt meine Familie, man hört es nicht im Moment so, weil wir sind eine Mischfamilie, so also mit Tschechen dabei und Österreichern. Aber so, gut, das ist so, das Heimat ist im Moment aber auch der Garten, wenn ich da hier in Durmes bin, wenn ich mit meinen Kindern lebe. Ein großer Part, und das war der größte Part meines Lebens, war das Theater, ja, dieses Kabarett, das wir gebaut haben als Heimat, dieser Raum, dieses, was wir da, das ist eine Insel, ja, das ist im
Ja.
Grunde, du lebst da in dieser Orgelfabrik auch und die Leute kommen zu dir, ja, also das heißt, ich brauche nur da bleiben, irgendwann kommt jeder, den ich mal kannte, den ich sehen will, kommt da irgendwann rein.
Ja.
So, das, und auch die Freiheit, die dieser Raum bietet, nicht nur mir. Das war das, ja. Heimat, ja, das ist so. Es ist ja schon ein Ort, den man in sich trägt, ne? Und sich freut, wenn man ihn wieder trifft. Ich musste dieses Jahr dringend weg, weil mir wurde die Miete erhöht vom Theater. Das hat mich ziemlich getroffen, weil wir hatten so einen Indexmietvertrag und das war ein großes Stück mehr ab Juni. Das war nicht geplant. Und dann kriegt man schon so ein bisschen einen, nach Corona. Und dann bin ich nach Dänemark ab mit meinen Kindern zu Fuß. Also wir fahren mit der Bahn und dann laufen wir mit dem Zelt. Und Dänemark hat natürlich immer noch so was, was ich manchmal vermisse von der Gesellschaft. Ja, dieses Lockere, also man begegnet sich, man versucht irgendwie freundlich zueinander zu sein. Das habe ich sehr genossen und da dachte ich auch, das war jetzt, habe ich auch gebraucht. Mhm. So. Aber dann, ja, es ist, ja, Heimat. Heimat ist natürlich ein Ort der Erinnerung, würde ich mal sagen, für mich immer wieder. Freunde, sich da, und da kann ich mich auch einklinken, so an Dingen. Und je älter man wird, umso wertvoller werden diese Momente, wenn du da wieder hinkommst. Ne? Ja.
Ich glaube auch, das ist ein gutes Schlusswort. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Super. Ja, wir wünschen dir weiterhin natürlich viel Erfolg und Spaß mit deinem eigenen Kabarettprogramm oder Programmen, sage ich jetzt mal, mit deinem, ja, und natürlich auch mit der Orgelfabrik. Ja, weiterhin viel Erfolg und dass es noch weiterhin so läuft und so gibt, weil wir haben ja erfahren, es ist was Besonderes. Das war Ole Hoffmann aus Karlsruhe. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.